Der VfL Osnabrück braucht einen Trainer wie Tobias Schweinsteiger. Das muss ein junger, unverbrauchter Typ sein, der aber trotzdem Erfahrung hat. Und die hat Schweinsteiger jetzt schon ein bisschen gesammelt beim VfL. Das ist einer, der auch eine Außenwirkung hat, der Fans mitnimmt bei seinen Entscheidungen, der wirklich in der Lage war, wir dürfen das ja nicht vergessen, als er hier gestartet ist, was er da eben aus dieser Mannschaft gemacht hat.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Das Brückengeflüster, der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Diesmal aufgezeichnet am Mittwochmorgen zu einer unchristlichen Zeit um 8.30 Uhr. Und einen Tag nach der Trennung des VfL Osnabrück von Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger. Das hat gestern uns alle beschäftigt. Wir haben hier eine Journalistenrunde zusammengeholt. Da der Termin war verabredet, bevor die Entlassung kam. Ich glaube, es passt auch sehr gut, auch jetzt oder erst recht. Und ich darf kurz vorstellen, wer mit uns diskutiert. Mit uns, das sind mein Kollege Benjamin Kraus und ich. Mein Name ist Harald Pistorius. Und wir haben als Gäste Sebastian Stiekel von der Deutschen Presseagentur, der Sportredaktion des Nordens. Er ist 46 Jahre alt, stammt von der Zellischen Zeitung und hat vorher beim Weserkurier gearbeitet. Er kennt die Bundesliga, die zweite Liga aus dem FF und hat auch den Weg des VfL in den letzten Jahren mit Aufstieg und Abstiegskampf verfolgt. Hallo Sebastian, ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's prima. Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Dann haben wir da einen hochgeschätzten Kollegen vom Kicker, dem Fachblatt, Michael Richter, einer von wenigen Sportjournalisten, die von sich behaupten können, sie haben in der Bundesliga gespielt. Er war Torwart bei Arminia Bielefeld, stammt aus Bielefeld, hat aber schon früh die Bremer Brücke als Zuschauer besucht. Er ist seit 1996 beim anerkannten Fachmagazin, hat seine Ausbildung bei der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen in Kassel absolviert. Herzlich willkommen, Michael. Ich freue mich, dich mal wieder zu hören und zu sehen auf dem Videoscreen.
Danke für die Einladung und hallo in die Runde.
Und dann sind wir bei Burkhard Tillner, einem in Osnabrück besonders bekannten NDR-Reporter, der aber auch überregional viele Termine wahrgenommen hat und gearbeitet hat. Burkhard ist 63 Jahre und arbeitet seit 96 beim NDR. Er war freier Mitarbeiter bei der NOZ, ist über Radio FFN dann zum NDR gekommen, ist Reporter und Storymaker und kennt den VfL schon aus Kindertagen als Fan. Herzlich willkommen, Burkhard. Das war auch gestern für dich ein aufregender Tag, nehme ich an.
Ja, definitiv. Absolut. Sehr überraschend und bin gespannt, was wir gleich so uns gegenseitig davon auch berichten können.
Ja, vielleicht mal gleich die Frage nach einer Einschätzung. Tobias Schweinsteiger, gekommen im Ende August 2022, der VfL im unteren Mittelfeld. Er hat die Mannschaft erstmal sich genau angesehen, dann stabilisiert, ist mit ihr sensationell aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Jetzt ist er schon wieder raus, 171 Tage nach diesem spektakulären 2:1 Wendesieg in der Nachspielzeit gegen Borussia Dortmund. Hat euch alle das auch überrascht? Ich fange mal an in der Reihenfolge, wie wir es vorhin vorgestellt haben. Sebastian Stiekel von der dpa, auch für dich gestern unerwartet, und wie beurteilst du diese Entscheidung?
Ja, für mich kam es auch völlig unerwartet. Ich habe den VfL ja am Samstag noch gesehen in Braunschweig und alle Einschätzungen. Und dann stellt man ja so die Frage, könnte da was passieren, könnte da nichts passieren. Alle Einschätzungen gingen eher in die Richtung, nein, da wird nichts passieren. Ich finde es deshalb überraschend, weil es nicht so ganz, das habt ihr ja heute auch in eurem Kommentar so geschrieben, nicht so ganz passt zur Entwicklung des VfL in den vergangenen Monaten. Also da ist ein Trainer gekommen, der sie in einer schwierigen Situation übernommen hat, der sich sehr, sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss erarbeitet hat, große Popularität bekommen hat in den vergangenen Monaten. Und anders als jetzt Eintracht Braunschweig ist ja der VfL eher so ein Verein, bei dem man den Eindruck hat, die wissen, was sie wollen, sie wissen, wo sie hinwollen. Da ist ein Konzept dahinter. Und dazu passt das irgendwie nicht, finde ich, dass so schnell, wir haben es jetzt November, es sind noch genügend Zeit, es sind nur 6 Punkte bis zum nächsten Gegner Magdeburg. Das passt jetzt auf den ersten Blick nicht zusammen.
Michael Richter, du hast für den Kicker das Spiel in Braunschweig gesehen. Vielleicht da auch nochmal eine kleine Einschätzung, wie dein Eindruck war von der Mannschaft, vom Spiel. Du kennst die Braunschweiger auch gut, die zweite Liga. Ja, und auch die Frage, ob es überraschend war. Es war ja für den Kicker ein guter Termin für eine Trainerentlassung. Ich glaube, Mittwochabend ist dann für euch immer schwieriger, ne?
Das stimmt eindeutig, aber da man ja gute Mitarbeiter auch dann speziell am Standort Osnabrück vor Ort hat, hätten wir das sicherlich mindestens genauso gut gewuppt wie an anderen Tagen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe dieses Spiel ja in Braunschweig mitverfolgt, wo ja so ziemlich alles, was gegen eine Mannschaft laufen kann, dann auch tatsächlich gegen den VfL gelaufen ist. Und es maximal unglücklich dann in dieser Nachspielzeit geendet hat. Und man da sicherlich dem Trainer keinen Vorwurf machen kann, dass in dieser 90. plus 8 Minute sowas passiert und dann auch noch die Technik ausfällt und dies und das. Wir haben das ja alle mitbekommen. Das war wirklich Schicksal, aber Stichwort Schicksal. Ich muss ehrlich sagen, als Außenstehender, der jetzt so diese Zusammenhänge und diesen ganzen Flow nicht so konkret einschätzen kann, wie ihr vielleicht vor Ort, muss sagen, mich hat es jetzt nicht so sehr überrascht. Und ich war auch am Samstag eher so, nach dem Spiel so in dieser Stimmung zu überlegen, na, was passiert denn da jetzt in Osnabrück? Denn eigentlich, wenn es nicht so böse klingen würde, würde ich fast sagen, diese Situation war jetzt eigentlich wie gemalt für einen Trainerwechsel. Denn es war nicht das erste unglückliche Spiel, was man verloren hat, sodass man schon auch mal ein bisschen nachdenken könnte, was ist denn eigentlich an dieser Mannschaft, an diesem ganzen Gefüge faul, was passt da nicht, dass die da so ein Spiel dann halt nicht auf ihre Seite ziehen, zum wiederholten Mal ja auch wirklich spät in einer Halbzeit oder in einem gesamten Spiel Punkte verlieren. Es waren auch schon so ein paar Andeutungen, wenn ich das richtig auch in eurem Podcast übrigens vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen gehört habe, bei Michael Welling zu hören, dass man zumindest drüber nachdenkt, ob dieses ganze Gefüge so passt. Dann ist diese Länderspielpause natürlich immer so ein ganz gefährlicher Zeitpunkt für angeschlagene Trainer und Vereine, mal ins Grübeln zu kommen. Sind wir gut aufgestellt? Jetzt haben wir die Zeit, um uns neu aufzustellen. Noch dazu mit einem Spiel gegen Magdeburg nun vor der Brust, wo die Chance gegeben ist, vor heimischem Publikum das alles mal wieder ins Positive zu wenden. Naja, und letztendlich ist es einfach auch natürlich der Blick auf die Tabelle mit den 6 Punkten Rückstand, der Verantwortungsträger schon dazu bringen kann, zu sagen, wir müssen jetzt an einer Schraube etwas drehen oder auch an einem Punkt in diesem ganzen Gefüge etwas verändern, um noch Chancen im Wettbewerb zu haben. Und dann landet man relativ schnell beim Trainer. So tragisch und so ungerecht oder komisch und vielleicht auch für viele überraschend, dass gestern dann gelaufen ist.
Burkhard Tillner, NDR-Reporter, regelmäßiger Beobachter beim VfL. Hat es dich auch so überrascht und wie würdest du die Entscheidung kommentieren?
Ja, es hat mich komplett überrascht, weil ich das null erwartet habe. Die Sicht von Michael kann ich völlig nachvollziehen, wenn man einfach auf die nackten Fakten schaut. Was aber diesen VfL und auch seinen Anhang ausgezeichnet hat, ist, dass der zweitligatauglich war, dass der, egal wie das Spiel gelaufen ist, zu 100% hinter der Mannschaft stand, ob es 0-7 gegen Hannover ausging oder auch, so enttäuschenden Auftritten gegen Wien Wiesbaden. Diese Mannschaft ist immer wieder seitens des Anhangs bis zum Ende unterstützt worden. Diese Fans, die haben dieses Konstrukt VfL Osnabrück so unterstützt, wie ich es selten in einer solchen vergleichbaren Situation in Osnabrück erlebt habe. Und deshalb bin ich schon gespannt, ob diese Entscheidung wirklich, die von außen betrachtet durchaus nachvollziehbar ist, Wirkung zeigt und welche Wirkung. Und wie die Fans auf den Rängen, also in Osnabrück haben die Fans, glaube ich, ein gutes Gespür immer, was die Mannschaft zeigt, was gerade so passiert, welche Unterstützung vonnöten ist. Ich bin gespannt, welches Echo es von den Rängen geben wird und ob diese Unterstützung ungebrochen da sein wird, weil Tobias Schweinsteiger garantiert eine Konstante war, oder man hat gehofft, dass es eine langfristige Konstante werden würde. Und ich bin sicher, nicht nur wir sind überrascht, sondern auch Großteile des Anhangs sind sehr überrascht. Und da bin ich wirklich gespannt, was da in Zukunft passieren wird.
Benjamin, du hast als NOZ-Reporter gestern den Tag zusammen mit unserem Kollegen Malte Golscher auf der Illushöhe verbracht, hast Stimmen eingesammelt, Reaktionen, hast auch in Gesichter geschaut. Überrascht hat es dich auch? Und sag du bitte dazu, wie du gestern die Stimmung empfunden hast und was für dich prägend war.
Ja, du hast das gut gesagt. Ich habe mit Malte zusammen eigentlich vor allem in Gesichter geschaut, weil wirklich reden mit uns wollte da niemand. Der Verein hatte den Beschluss dann offensichtlich gefasst und hatte ja dann auch irgendwie einen klaren Plan, wie sie es wohl selber kommunizieren wollen. Das hat man gesehen mit dem Verweis uns gegenüber auf die Pressemitteilungen, die dann wenig später auch gekommen sind. Auch mit einem Video, das sie ja selbst gedreht haben, wo in 20 Minuten jetzt inhaltlich, aber finde ich zumindest was die Gründe betrifft, auch nicht so furchtbar viel erklärt wird, sondern eher genau das eher zum Ausdruck gebracht wird, Burkhard, was du gesagt hast, dass es eigentlich total schade ist, dass irgendwie die Identifikationsfigur weg ist. Das haben sie ja selber vor allem nochmal ohne Ende betont. Insofern war es spannender, das zu beobachten und auf jeden Fall erstmal zu registrieren. Noch gibt es jedenfalls keine Aufbruchstimmung. Das kann man auf jeden Fall sagen. Gestern war eher so ein Tag der Schockstarre. Martin Heck hat dann übernommen als Interimstrainer, hat dann auch für mich nachvollziehbarerweise gesagt, heute ist jetzt gar nicht so wichtig, was wir machen auf dem Platz. Lass einfach jetzt erstmal eine Einheit machen, dass die Jungs ins Spielen kommen, dass wir vielleicht dadurch Ablenkung finden und richtig arbeiten, geht dann morgen als heute, jetzt an diesem Mittwoch weiter. Das war dann mit Sicherheit die richtige Idee. Ich habe gerade euch zugehört, wir haben ja am Samstag nach dem Spiel auch schon ein bisschen diskutiert, was die möglichen Konsequenzen sein können. Und ich glaube, es gab jetzt ein ganz gutes Bild von dem, was ihr alle gesagt habt, weil was man ja wirklich sagen muss, das Spiel des VfL war ja auch nicht gut. Vor allem die erste Halbzeit nicht, dass es zur Pause 1:1 steht, war für die Osnabrücker ja schon sehr, sehr glücklich. Wir, muss ich ehrlich gesagt zugeben, haben so ein bisschen damit gerechnet, angesichts eben dieser besonderen Geschichte, die dieses Spiel auch hatte, mit der Bärmann-Verletzung, mit dieser Cuisons gelb-roten Karte in der zweiten Halbzeit, die natürlich eine Auswirkung hatte, wobei man da jetzt auch wieder diskutieren kann, wie clever das von dem Osnabrücker Spiele war oder nicht, aber klar war das ein Einschnitt. Und eben diesem VAR-Ausfalltor in der 96. Minute, wo, wenn man drauf schaut, man wahrscheinlich schon eher auf den Gedanken kommt, dass es tendenziell eher Abseits ist als kein Abseits. Also da kam relativ viel zusammen. Aber offensichtlich hat es jetzt dann den VfL-Verantwortlichen auch nicht zur Legendenbildung gereicht, nach dem Motto, haken wir jetzt eben als besonderen Vorfall ab, sondern wir gehen halt doch eher aufs große Ganze. Fraglich ist halt, wie sehr war das vorher schon im Kopf oder wie sehr ist dann jetzt vielleicht auch der Druck gestiegen in den letzten Tagen?
Ja, gute Frage. Andere Frage, die hier diskutiert worden ist und die für mich auch so ein bisschen eine Sollbruchstelle im Verhältnis zwischen Sportdirektor Amir Shapourzadeh und Tobias Schweinsteiger markiert. Die Frage nämlich, reicht die Qualität dieses Kaders aus, um in der zweiten Liga zu bestehen? Und wenn man mal zurückschaut, Amir Shapourzadeh hat im August Tobias Schweinsteiger ausgewählt und seine Einstellung nicht durchgesetzt, aber er hat sie forciert und erklärt. Und das war ja ein Glücksgriff, denn Tobias Schweinsteiger hat hier seine erste Cheftrainerstelle in Deutschland. Das darf man nicht vergessen. Er hatte Erfahrung als Co-Trainer im Jugendbereich und in der zweiten Bundesliga. So, worauf ich hinaus will, ist, und das ist die Frage, wie gut ist diese Mannschaft? Versteckt in ihr? Hat sie das Potenzial? Und das geht so ein bisschen auseinander. Also im Kern hat Tobias Schweinsteiger mehr oder weniger angedeutet, dass da schon noch ein bisschen mehr hätte kommen können im Sommer. Er habe das auch angesprochen, aber da haben dann auch die Mittel nicht gereicht. Offensichtlich, so heißt es. Wie weit der VfL im Sommer beim Transfergeschäft an seine wirtschaftliche Schmerzgrenze gegangen ist, können wir auch nicht wissen. Die Einblicke in die Bücher werden uns noch verweigert. Und die Frage ist eben, was ist da dran? Denn bei Amir Shapourzadeh, Benny, das wirst du bestätigen, du auch vielleicht, Burger, da klingt doch durch, dieser Kader hat das Zeug für die zweite Liga. Sebastian Stickel, wie siehst du das? Du hast den VfL ein paar Mal gesehen und ist das eine Zweitligamannschaft?
Also ich habe sie tatsächlich am Samstag zum ersten Mal gesehen in diesem Spiel, also zum ersten Mal live in Natura und nicht in einem Fernsehzusammenschnitt. Habe deshalb auch am Samstag zum ersten Mal erhebliche Zweifel genau daran bekommen, weil ich sehe es ein bisschen wie Benjamin Krauss. Ich finde, die Dramaturgie oder die Dramatik dieses Spiels hat ein wenig überspielt. Das, was dort tatsächlich nüchtern betrachtet 90 plus x Minuten auf dem Rasen zu sehen war, nämlich die definitiv, also nicht nur statistisch, sondern auch, würde ich jetzt mal sagen, qualitativ schwächsten Mannschaften der zweiten Liga, von denen der VfL Osnabrück zumindest an diesem Samstagnachmittag die deutlich schwächere war. Also das darf man nicht vergessen. Also trotz, ja, es ist natürlich eine unglücklich gewesen im Zustandekommen, diese Niederlage, sehr, sehr unglücklich. Aber sie war natürlich unter dem Strich völlig verdient. Und ich finde, man darf, entschuldigt, wenn ich jetzt hier rede und permanent irgendwelche Vergleiche zu Eintracht Braunschweig ziehe, das liegt daran, dass mir der Verein jetzt räumlich und auch sonst ein Stück näher ist noch. Es gibt ja schon ein paar Parallelen, denn bevor man über Neuzugänge redet, finde ich, sowohl in Braunschweig als auch Osnabrück muss man erstmal darüber reden, dass beide Mannschaften, glaube ich, im Vergleich zum Vorjahr ihre 3, 4 besten Spieler verloren haben im Sommer. Das heißt, bevor ich über Verstärkung des Kaders reden kann, muss ich ja erstmal darüber reden, diese Lücken adäquat zu schließen. Und das scheinen ja beide Clubs einfach auch nicht geschafft zu haben. Braunschweig hat einen Kader mit sehr, sehr großer Unwucht, mit vielen Problemfeldern sehr, sehr unzusammenhängend so zusammengestellt. Und ehrlich gesagt, diese Qualitätsfrage, die stellt sich auf oder die hat sich, finde ich, aufgedrängt an diesem Spiel am Samstag.
Michael, wie siehst du das im Zweitliga-Vergleich?
Ja, ich bin da, zumindest was die Eindrücke am Samstag angeht und auch die Eindrücke, die ich in dem anderen Live-Spiel gesehen habe, vor etwas längerer Zeit jetzt schon, da waren die Osnabrücker in Hannover zu Gast. Es taugt jetzt auch nicht unbedingt dazu, für ein Plädoyer zu sagen, dass diese Mannschaft zweitligatauglich ist, diese 7-0. Aber wenn man Samstag sieht, also den vergangenen Samstag und auch dieses Spiel in Hannover, dann waren es doch auch immer einzelne Momente, in denen sich die Mannschaft tatsächlich um bessere Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, ob es zum Punkt oder zum Sieg gereicht hätte, das kann man letztendlich, das ist hypothetisch, aber um mehr Möglichkeiten gebracht hat. Es waren auch, wenn man das Zustandekommen am Samstag sieht, wirklich auch teilweise individuelle Fehler. Es ist diese letzte Sekunde, wo eigentlich bei jeder Mannschaft dieser Gongschlag da sein muss. Es ist die letzte Szene, die wir jetzt in Unterzahl noch überstehen müssen, um diesen Punkt mitzunehmen. Das hat nicht funktioniert. Es war auch, wenn das keiner glauben mag, bei diesem 7-0 in Hannover so, dass letztendlich brutale einzelne Blackouts dieses ganze 7-0 dann am Ende zustande gebracht haben, mit der roten Karte, wie man mit diesem späten Elfmetertor dann zum 2-0, was die Hannoveraner dann mit diesem Schub in die Pause gebracht hat und so mit der vergebenen Großchance, ich glaube, Conte ist es gewesen, der eigentlich das 1-1 hat liegen lassen. Das sind alles
Niemann, aber egal.
Ja, genau.
Ja, ich habe die Szene noch mal gesehen, dass es stimmt.
Und das sind natürlich so Dinge. Und Sebastian, wenn wir mal eine Saison zurückblättern und auch wieder bei Eintracht Braunschweig bleiben, dann ist eigentlich Eintracht im vergangenen Jahr das Paradebeispiel gewesen, wie mit einem nicht ganz zweifelsfrei zweitligatauglichen Kader dann auch in der Liga bleiben kann. Und wenn ich mein Bielefelder Herz nochmal bluten lassen darf, dann kann man auch sehen, dass Mannschaften, die deutlich besser aufgestellt sind, runtergehen können. Also ich würde jetzt nicht nur sagen, dieser Kader ist nicht zweitligatauglich und ist deshalb zum Abstieg verdammt. Es gibt andere Skills in dieser Liga, die auch dieser VfL-Kader durchaus abrufen kann. Und wenn die Führung Zweifel daran hat, dass der Trainer diese Skills hervorkehren kann, dann ist es vielleicht aus Sicht der Führung, auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich nicht besonders beliebt mache bei den Zuhörern und vielleicht auch sogar bei euch, ist es schon nachvollziehbar, dass man dann handelt. Und wir werden vielleicht keinen Einblick in die Bücher bekommen, aber wir werden jetzt mit der Verpflichtung des neuen Trainers und spätestens in der Winterpause dann ja sehen, wie es um die Finanzen bestellt ist. Wenn dann plötzlich vielleicht die Neuzugänge kommen, um die ein Tobias Schweinsteiger möglicherweise vergeblich gebeten hat. Denn über allem steht ja sicherlich der Klassenerhalt, sonst müsste man sich diesen Wettbewerb nicht stellen. Und dann schauen wir mal, wie der VfL das zustande bringt. Mal ganz nebenbei, Geld für einen neuen Geschäftsführer, wie ich lese in der Mitteilung gestern, scheint ja auch vorhanden zu sein. Das ist ja auch ein ganz interessanter Aspekt, ausgerechnet jetzt auch auf die Tagesordnung gesetzt wird. Da können wir vielleicht dann gleich auch nochmal drüber sprechen.
Das sollten wir auf jeden Fall, glaube ich. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal fragen, Sebastian, oder gerade euch, um das eben auf den Punkt zu bringen, welche Skills sind das denn, die da gebraucht werden, wenn die Qualität möglicherweise nicht ganz so genau reicht? Um das eben auf den Punkt zu bringen, was genau dem VfL vielleicht auch gerade fehlt?
Ja, wenn ich noch einmal ganz kurz, der Vergleich ist ja interessant, so einfach von der vergangenen Saison, aber der Unterschied ist, glaube ich, meines Erachtens, dass Eintracht Braunschweig in der vergangenen Saison, als sie sich am Ende gerettet haben, trotz eines miserablen Saisonstarts, 4, 5 entscheidende Transfers getätigt hat, Emanuel Feray, Benkovic, die diesen, sage ich mal, eine ordentliche Drittligamannschaft, eine gute Drittligamannschaft überhaupt erst auf Zweitliganiveau gehoben haben. Und ein Problem in diesem Jahr ist es, dass diese Spieler eben alle nicht mehr da oder Antonio Uca alle verletzt sind. Und ich ihr wisst es besser, ihr seid näher dran. Hat der VfL Osnabrück einen Transfer getätigt in dieser Saison oder für diese Saison, der eine Mannschaft, eine Drittligamannschaft eben entscheidend weitergebracht oder auf Zweitliganiveau hochgezogen hat? Also ich gebe dir völlig recht, Michael, es war letztes Jahr, Braunschweig war in einer Situation, in der keiner mehr etwas zugetraut hat, aber am Ende waren es eben genau diese Transfers von 4, 5 Schlüsselspielern, die am Ende den Unterschied ausgemacht haben. Und die, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, habe ich jetzt beim VfL Osnabrück bislang noch nicht gesehen.
Nein, die Mehrzahl, es hat 12 Neuzugänge von externen Vereinen, also von Profiklubs gegeben. Das heißt, wir klammern die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die in den Kader aufgerückt sind, aus. Und von diesen 12 ist bis auf Lennart Grill keiner so, dass man sagen kann, er hat die Mannschaft vorangebracht und er hat sich auch in einem Maße etabliert, dass er in die Kategorie gehört, auf den wollen wir nicht verzichten. Dem kommt dann noch nahe Mika Cuisance, ein ganz besonderer Transfer, ein ganz besonderer Spieler, der sicherlich viel mitbringt und der Mannschaft auch wird helfen können, aber auch er ist erst am 1. September gekommen, nach einer langen Spielpause, ohne Vorbereitung. Das darf man nicht vergessen. Aber ansonsten, Burkhard-Hillner, du kannst mich korrigieren, ja, gerne. Sehe ich da niemanden, der sich der angedeutet hat, ja, aber einen Zugang, von dem man sagt, boah, der knallt rein.
Vollkommen richtig. Man muss ja auch Fantasie haben. Wie wird sich ein Spieler, den ich von externer Seite hole, zum Verein bringe, wie wird er sich entwickeln können? Diese Fantasie hatte man vielleicht bei einigen der Neuzugänge, aber die hatten auch alle einen Rucksack zu schleppen. Also die kamen von Absteiger Sandhausen, die kamen von Regensburg. Und das sind Spieler, die natürlich nicht mit strotzendem Selbstbewusstsein hier auf einmal auflaufen und die brauchen mit Sicherheit erstmal Zeit. Dazu junge Spieler, die man geholt hat, die man vielleicht perspektivisch aufbauen kann. Das klappt am besten, wenn eine Mannschaft erfolgreich spielt, wenn eine Mannschaft funktioniert. Was, glaube ich, beim VfL Osnabrück komplett fehlt, ist wirklich ein Führungsspieler, Marke Beermann, der natürlich auch in den ersten Wochen fehlte, unterschiedliche Abwehrformationen, gezwungenermaßen. Also da ist einiges eben nicht der Fantasie entsprechend, die man vielleicht hatte bei dem einen oder anderen, so gelaufen, wie man es wie man sich es erhofft hatte, aber wie man es auch nicht unbedingt erwarten konnte. Also ich glaube, das ist völlig normal, dass sich solche Spieler an einem neuen Standort auch erstmal ihr vorher verloren gegangenes Selbstbewusstsein, was auch für Cuisance gilt, der ja auch, ich sage jetzt mal, sportlich keine Rolle spielte, ein Verhoog ausgemustert bei Rostock. Das sind alle Spieler, die waren hart getroffen. Und die muss ich erstmal aufbauen. Und da muss ich ein Mannschaftsgefüge haben, in dem ich am besten Führungsspieler habe, die zum Beispiel auch in der 98. Minute noch die anderen vielleicht dazu aufraffen oder motivieren können, jetzt nochmal wirklich alles dagegen zu halten. Und den sehe ich nicht. Den sehe ich beim VfL absolut nicht.
Aber müssen es denn immer die Transfers sein, frage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Es war doch eine Mannschaft, die mit diesem Last-Minute-Aufstieg eigentlich eine ganz verschworene Einheit gewesen ist. Okay, die hat Sven Köhler verloren. Das ist
Sven Köhler, Entschuldigung, Michael, Simakala nach Kiel. Und Traoré nach Heidenheim, der jetzt Bundesligaspieler ist, ein ganz wichtiger Spieler, ja, der nicht ersetzt worden ist. Das zeigt ja auch schon, dass dort die Möglichkeiten, diese Spieler zu halten, an Grenzen gestoßen ist. Man hat das ja versucht. Kann man drüber diskutieren. Die Frage ist auch, Tobias Schweinsteiger, Entschuldigung, das passiert einmal im Podcast in 20 Jahren. Tobias Schweinsteiger hat viel versucht und es ist ganz anders gewesen als in der letzten Saison. Da hat er sich auf ein System festgelegt, durchgängig ein 4-3-3 gespielt, in dem die Mannschaft sich sicher bewegt hat. Er hat immer eigentlich in der Rückrunde dieselbe Mannschaft spielen lassen. Änderungen erfolgten ausschließlich, wenn es durch Sperren oder Verletzungen erzwungen wurde. Das hat die Mannschaft mit den Erfolgen in diesen Flow gebracht. Wenn man sich jetzt ansieht, ich weiß nicht, er hat schon 4, 5 verschiedene Systeme versucht, zuletzt in Braunschweig und gegen Kiel mit einer Fünferkette. Er hat 4-2-3-1 gespielt, er hat 4-2-2-2 gespielt, ich weiß nicht was. Er hat die Spieler durchgetauscht. Auch alles natürlich ein Reflex auf die Leistung der Spieler und auf die Gesamtleistung der Mannschaft. Wie da jetzt Stabilität reinzubekommen ist, das wüsste ich gern von euch. Und vor allem, Burkhard, du machst den Anfang, mit welcher Art von Trainer kann das gelingen? Denn die Trainersuche läuft.
Ja, und das ist, da komme ich wieder großartig ins Kopfschütteln. Der VfL Osnabrück braucht einen Trainer wie Tobias Schweinsteiger. Das muss ein junger, unverbrauchter Typ sein, der aber trotzdem Erfahrung hat. Und die hat Schweinsteiger jetzt schon ein bisschen gesammelt beim VfL. Das ist einer, der auch eine Außenwirkung hat, der Fans mitnimmt bei seinen Entscheidungen, der wirklich in der Lage war, wir dürfen das ja nicht vergessen, als er hier gestartet ist, was er da eben aus dieser Mannschaft gemacht hat, der in der vergangenen Saison Spieler weiterentwickelt hat. Nochmal, das klappt aber auch nur, wenn ich eine Einheit auf dem Rasen habe. Dann kann ich mal Spieler weiterentwickeln. Wenn jeder Angst hat vor dem nächsten Fehler, der irgendwie passiert, dann werde ich das nicht hinkriegen. Also du brauchst einen Trainer, den musst du dir backen. Also einen Trainer, der den VfL in dieser Saison wirklich so übernehmen kann, dass man groß hoffen darf, den sehe ich nicht. Ganz ehrlich, den sehe ich nicht. Also es müsste jemand sein mit der Qualität eines Tobias Schweinsteigers, der sich 100% auf diesen Verein einlässt und der auch, ja, ich sag mal, schon im Hinterkopf hat, vielleicht muss ich ja auch wieder mit dem Neuaufbau anfangen. Aber welcher Trainer soll das denn bitte schön machen? Wenn es jetzt hier weitergeht und das vielleicht auch ein bisschen negative Stimmung auf den Rängen gibt, kann man sich irgendeiner vorstellen, dass der Trainer dann in der kommenden Saison Neuaufbau startet? Ich sehe da ein Riesenproblem auf dem VfL zukommen.
Also, das glaube ich nicht zwingend. Es kommt alles darauf an, wie der VfL die Saison abschließt. Und auch ein Abstieg kann der Start zu einem Neuanfang sein. Das kommt wirklich darauf an, auf die Art und Weise, in der der Verein sich präsentiert. Wir haben das in Osnabrück. Ich meine, der VfL ist Rekordaufsteiger mit 7 Aufstiegen, aber man sollte nicht vergessen, wer 7-mal aufsteigt, der muss ja auch irgendwie vorher 6-mal abgestiegen sein, und genauso ist es ja. Aber es gab auch Abstiege, die durchaus Aufbruchsstimmung vermittelt haben, sehr schnell, oder nicht vermittelt haben, aber so doch möglich gemacht haben. Also das weiß ich jetzt nicht, und zu Schweinsteiger vielleicht noch ein Satz. Das ist uns hier als Beobachtern vor Ort aufgefallen. In der letzten Saison war er optimistisch, er war klar in seinen Aussagen, er war positiv, er blieb auch bei Rückschlägen gelassen, er konnte sehr gut erklären, was er vorhatte und was passierte, nicht erst in der Phase des Erfolgs, sondern auch davor. Da ging es ja eine ganze Zeit lang auf und ab im letzten Herbst, ihr erinnert euch. Aber in dieser Phase der letzten Wochen habe ich das Gefühl gehabt, er ist ein Mann, der seine innere Seite nicht verbergen kann. Man kann in seinem Gesicht, in seinen Aussagen lesen. Ich hatte den Eindruck, er glaubt nicht mehr so richtig daran, dass er diese Mannschaft in die Spur kriegt. Er hat Selbstzweifel gehabt, er ist ein sehr selbstkritischer Mann. Und das war das, was ich bei ihm herausgelesen habe. Das ist für mich auch ein Grund, was möglicherweise den Trainerwechsel sogar rechtfertigt. Und wer das jetzt in die Spur kriegen kann, darüber wollen wir ja sprechen. Benny hat sich gemeldet, der hat bestimmt schon einen Namen parat.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!